So, herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag. Bei uns ist Olga Bravona, sie kommt von der Organisation CH++, die sich auch in IPS, vielleicht anderen Rahmen, in der Digitalisierung in der Schweiz kümmert. Und sie wird uns in der nächsten halben Stunde einen Kurzvortrag halten zu digitaler Souveränität, Wertungsprojekt und Sicherheit. Ich bin von diesem Versus besonders interessiert.
Vielen Dank für die Vorstellung und auch vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich bin auch extrem dankbar, dass die DGs oder vor allem das Organisationskomitee vom Winterkongress mich oder uns mit CH++ jedes Jahr nicht immer 100% ausgegorene Ideen hier testen lässt. Für uns ist es unglaublich wertvoll, weil wir natürlich auch mit euren Fragen oder mit eurer Kritik auch dann weiterarbeiten. Und dieses Jahr wird es nicht anders sein. Letztes Jahr durfte ich über die geistige Landesverteidigung 2.0 reden. Wir durften schon die politische Bilanz vom elektronischen Patientendossier ziehen etc. Und auch heute wird es in diese Richtung gehen. In den nächsten 30 Minuten, hoffentlich nur 15 Minuten, in denen ich sprechen werde und 15 Minuten, die natürlich dann euch gehören, habe ich vor allem zwei Ziele. Einerseits möchte ich natürlich eine sehr persönliche und politische Bilanz der letzten 5 Jahre der digitalen Zivilgesellschaft und vor allem der sich extrem stark verändernden geopolitischen Lage machen. Und es ist auch irgendwo ein Soft-Launch von dem, was CH++ als Organisation in den nächsten Jahren sein möchte. Das heißt natürlich auch, dass ich darüber sprechen muss, was CH++ eigentlich ist, weil wir sind vielleicht eine der kleinsten und der am wenigsten in breiteren Kreisen, am wenigsten bekannten digitalpolitischen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und natürlich, und ich habe das bereits schon erwähnt, ist es ein sehr persönlicher Blick auf die politische Lage und vor allem die Konsequenzen, die wir daraus ziehen können, nicht müssen können. Alles, was ich erzählen werde, bezieht sich sowieso auf CH++. Ich bin nicht hier, um anderen digitalpolitischen oder zivilgesellschaftlichen Organisationen vorzuschreiben, was sie zu tun oder zu lassen haben. Es geht, glaube ich, wirklich um uns. Falls sich jemand davon inspirieren lassen möchte, natürlich sehr gerne. Und es ist immer sehr wichtig, auch zu sagen, aus welcher Perspektive ich persönlich spreche. CH++, ich bin seit vier Jahren Geschäftsleiterin, seit 5 Jahren bei der Organisation dabei. Ich komme nicht aus der Tech-Welt, ich komme aus der Politik. Und ich habe natürlich auch viele andere Hüte. Und jetzt könnt ihr wirklich noch entscheiden, ob ihr mir zuhören möchtet mit dieser Perspektive oder nicht. Das gehört 100% euch. Natürlich links, sehr institutionell und auch sehr medienlastig. Und es wird auch manche Beispiele erklären, die ich im weiteren Verlauf geben werde. Aber ich bin eigentlich sehr uninteressant, weil das Interessante ist, die Veränderung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat. Ich habe hier einfach ein Slide rauskopiert aus einer Präsentation, die ich 23 gemacht habe. Es ging um Pandemiebewältigung, es ging um Daten, es ging wirklich eigentlich auch um den Grund, weshalb es CH++ überhaupt gibt. Wir sind ein Pandemieprodukt. Wir haben vor allem 21 nach den ersten großen Covid-Wellen festgestellt, die Schweiz ist nicht technologie-ready, die Digitalisierung ist wirklich hat 30 Jahre Verspätung und das, was an digitalen Lösungen in der Schweiz entwickelt wird, ist überhaupt nicht weder groß benutzerfreundlich und vor allem es ist nicht da. Datenschutzfreundlich. Das heißt, hier hat ein enormer Entwicklungsbedarf und ein enormes Umdenken hat stattfinden müssen. Und wir haben als kleine Organisation wirklich daran mitgewirkt, dass die Digitalisierung der Schweiz einerseits natürlich dezentral, datensparsam etc. vor allem auch offen passiert und gleichzeitig, dass sie aber passiert. Deswegen, wir waren immer eine sehr tech-positive Organisation, haben uns aber auch der Wissenschaftlichkeit verschrieben, weil unsere Entstehungsgeschichte einerseits techlastig immer gewesen ist und andererseits auch viel mit der Hochschullandschaft zu tun gehabt hat. Wir haben einiges erreicht. Wir haben sehr stark zusammen auch mit Open Data das MBAG-Gesetz lobbyiert, dass es in die richtige Richtung geht. Wir haben jetzt gerade die EID-Abstimmung gewonnen. Gut, für manche vielleicht verloren, aber für uns gewonnen. Bei anderen Sachen sind wir wenige. Wir haben dafür gesorgt, dass es das Bundesamt für Cybersicherheit gibt, etc. Bei anderen Sachen waren wir weniger effektiv. Es gibt immer noch massive Budgeteinsparungen im Bereich BFI. Es gibt immer noch kein eidgenössisches Departement für Technologie, etc. Das heißt, es steht einiges noch sozusagen an, aber das waren unsere ersten 5 Jahre. Und jetzt, wir haben natürlich viel über Digitalisierung gesprochen, das ist auch unser Ziel heute, nur die Situation hat sich massiv verändert. Wir sind immer noch die gleiche Organisation, aber das, was heute ansteht, ist eine komplett andere Geschichte. Ihr kennt alle diese diese Titel in den Medien, darüber reden wir ja auch ständig und überall. Und was ich daraus ziehe, ist, dass wir an einem wirklich komplett anderen Punkt stehen. 2021 war die Digitalpolitik, ist sie natürlich immer noch, aber Datenschutz, Open Source, individuelle Freiheitsrechte, wir haben die Sachen verlangt, in der Umsetzung, in den Gesetzen etc. Und 26 wird die Digitalpolitik aber auch öffentlich über eine komplett andere Linse wahrgenommen. Es geht um Sicherheit, um Standortpolitik, ob es uns passt oder nicht, um Resilienz und vor allem um geopolitisch und natürlich auch finanzielle Macht. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was das für, ob das etwas für uns als Zivilgesellschaft, das CH++ verändert, oder können wir uns leisten, so weiterzumachen wie bisher? Und meine These ist, dass heute, nicht nur heute, aber ich glaube, heute ist besonders wichtig, dass zwei sehr legitime Schutzlogiken im Raum stehen. Und zwar einerseits digitale Integrität. Im Titel hieß es noch digitale Souveränität, aber ich weiß, digitale Souveränität hat einen sehr kollektiven Teil, einen sehr, sehr individualistischen Teil. Deswegen habe ich digitale Integrität genommen. Ihr müsst es nicht als den Titel einer Volksinitiative in Zürich verstehen oder das, was in der Genfer Verfassung steht, sondern wirklich als, sagen wir mal, die individuelle Dimension von digitaler Souveränität. Und für mich ist das die Forderung nach dem Schutz der individuellen Freiheiten. Eigentlich im Plural. Es geht um unsere Privatsphäre, um Verschlüsselung, Dezentralisierung und natürlich den Schutz vor Überwachung. Und die zweite Schutzlogik Schutzlogik ist die kollektive Sicherheit. Und da geht es nicht um jede einzelne von uns, sondern um den Schutz der Gesellschaft als Ganzes. Natürlich große Frage, wie definiert man diese? Wer gehört dazu? Wer gehört nicht dazu? Das sind alles Fragen von politischer Theorie schon seit Jahrhunderten. Natürlich Themen wie Cyberkrieg, wie Desinformation und alle kriegerischen Maßnahmen, die unseren Informationsraum betreffen, Schutz kritischer Infrastruktur etc. etc. Und als ich diese Slides gemacht habe, ich habe auch festgestellt, dass eigentlich historisch gesehen oder in den letzten Jahren, für manche Jahrzehnten, die DGGS feiert heute den 15. Geburtstag, also so jung sind wir alle nicht mehr, dass die digitale Zivilgesellschaft sich eher in diesem ersten Punkt immer verortet hat. Hat natürlich sehr viel damit zu tun, wer diese Organisation trägt, wer sie gegründet hat, wer sie heute noch ausmacht. Und dass der zweite Punkt eigentlich immer ziemlich beim Staat geblieben ist. Und ihr werdet es natürlich bereits erkannt haben, es ist kein neues Dilemma. Dieses Dilemma Sicherheit versus Freiheit ist natürlich etwas, was uns schon seit Jahrhunderten begleitet. Dieses Slide sollte heißen, arbeitet bitte lieber mit Illustratorinnen zusammen als mit KI, weil was man hier natürlich überhaupt nicht erkennt, ist es, dass es sich um einen Fight zwischen John Locke und Thomas Hobbes handelt. Man erkennt sie wirklich nicht, also soweit ist ChatGPT noch nicht ganz. Und natürlich fighten sie schon, seit sie ihre Werke geschrieben haben, und sie fighten sich eigentlich durch die Politik oder durch die politischen Verhandlungen bis heute. Und ich möchte aber, bevor ich zu den Schlussfolgerungen übergehe, möchte ich euch 3 Beispiele zeigen, wo sich dieses unglaubliches Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit heute in unserer schweizerischen politischen Aktualität sehr, sehr sichtbar macht. Und ich werde etwas machen, was für mich schwierig ist, was wahrscheinlich auch für euch schwierig ist. Ich werde diese Konfliktfälle nicht auflösen. Ich werde nicht sagen, was meine Meinung ist, und eure interessiert mich dann wahrscheinlich auch nicht. Es geht nicht darum, weil wir haben genug Räume und genug Zeitspannen, um uns da die Köpfe einzuschlagen. Tun wir eh schon, wenn wir ganz ehrlich sind. Sondern es geht darum, was es für Spannungsfelder überhaupt sind und was wir aus diesen Spannungsfeldern an kreativer Macht oder an Kreativität überhaupt schöpfen können. Das erste, das kennt ihr natürlich, das Thema Gesundheitsdaten. Das ist wirklich ein Paradebeispiel. Schutz der Privatsphäre versus Schutz des Lebens oder lebensrettende Maßnahmen. Aktuell noch im Parlament zum 10. Mal seit 2017, als das Patientendossier zum ersten Mal im Parlament war. Und hier ist natürlich eine ganz klare Konfliktlinie zwischen ich als gesunde Person, als junge Frau, ich möchte, dass vor allem meine Daten geschützt werden, dass mein Arbeitgeber, meine Krankenversicherung nicht wissen, wo ich und weshalb ich zum Arzt gegangen bin. Und auf der anderen Seite stehen aber auch teilweise ältere Personen, aber nicht nur ältere Personen, vor allem Menschen zum Beispiel mit verschiedensten Krankheiten zusammen, wo eben Daten Leben retten. Und das heißt Daten, die natürlich einfach und sehr schnell zugänglich sind. Diskutiert wird das übrigens fast nur aus einer einzigen Perspektive. Das finde ich auch noch super interessant. Das ist das erste Beispiel. Das zweite ist journalistische Leistung. Ihr habt meine Interessensbindungen gesehen. Das ist wenig überraschend. Passend zu dem Thema Urheberrecht, KI und Medien natürlich ein Snippet, wo sehr klar zwei sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema vorhanden sind. Die digitale Zivilgesellschaft, die sich immer eher gegen das Leistungsschutzrecht ausgesprochen hat, also keine Hürden für Verbreitung von Snippets etc. oder zumindest journalistischen Inhalten im Internet und natürlich die großen alten Medienverbände, die Legacy Media repräsentieren, die unbedingt dafür wollen, die unbedingt wollen natürlich, dass das Leistungsschutzrecht und das Urheberrecht für KI kommen. Hier geht es natürlich um Geld, aber nicht nur, es geht natürlich auch um die Macht, weil wir haben festgestellt, ihr wisst ja, die Medien stecken in einer sehr großen Krise, aber wir haben festgestellt, journalistische Daten, qualitätsvolle journalistische Daten sind eine unglaubliche Ressource, weil KI braucht diese Ressource und gleichzeitig haben wir überhaupt keinen Konsens über die Finanzierung. Altersgrenze für Social-Media-Nutzung, das steht uns noch bevor. Die Debatte hat jetzt mit der Plattformregulierung schon angefangen. Aber hier auch besorgte Eltern, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder vor unterschiedlichsten Problemen schützen können. Psychische Gesundheit, physische Integrität, Prävention von Essstörungen, keine Ahnung, was da alles auf die Kids im Internet oder vor allem auf Social-Media zukommt. Versus ja auch Menschen, die sagen, Kinder haben auch ein Recht auf Vernetzung auf Social Media, sie haben das Recht, überhaupt diese Tools zu lernen und man kann sie halt nur lernen, indem man sie praktiziert. Jetzt ist die große natürliche Frage, und dann bin ich auch bald fertig, was bedeuten diese Konflikte für die digitale Zivilgesellschaft, aber auch eine viel breitere Zivilgesellschaft, weil was wir auch in den letzten 5 Jahren gesehen haben, und ich glaube, das ist eine sehr positive Entwicklung, ist, dass immer mehr Organisationen aus der klassischen Zivilgesellschaft sich auch jetzt mit diesen Themen sehr kompetent beschäftigen und damit auch sehr spannende Ansprechpartner geworden sind. Meine Zwischenbilanz ist, dass wir natürlich uns nicht leisten können, weniger kritisch zu werden, aber dass wir gemeinsam als Zivilgesellschaft dieses Sicherheitsbedürfnis, ob es auf nationaler Ebene ist, auf internationaler Ebene oder auch von den Menschen selbst, dass wir dieses Sicherheitsbedürfnis anerkennen und aussprechen müssen. Dass wir, und ich glaube, wir reden schon seit Jahren darüber, wir machen es eigentlich nie, dass die eigenen ideologischen Analyseraster und die ganzen stillschweigenden Annahmen, die wir in unseren Positionen benutzen, dass wir diese offenlegen müssen. Wir sind nie nur DigitalaktivistInnen oder DigitalpolitikerInnen, wir sind vor allem auch Menschen, die diese Analyseraster haben. Bei mir ist es vielleicht die SP Schweiz, ich weiß es nicht. Bei anderen sind es andere Lebenserfahrungen oder andere Engagements, die immer reinspielen. Aber es ist eben, das Resultat, zu dem wir am Ende kommen, ist natürlich nie neutral. Und vor allem, dass wir die Spannungsfelder, ich habe jetzt 3 Beispiele gezeigt, dass wir sie benennen, dass wir sie auch akzeptieren und dass wir teilweise auch in Trade-offs denken, ob es uns hundertprozentig passt oder nicht. Lösungen mitentwickeln, darüber rede ich gar nicht, weil das machen wir schon. Da habe ich überhaupt keine Sorgen. Alle Organisationen der digitalen Zivilgesellschaft in der Schweiz sind sehr aktiv, was Lösungen betrifft. Für mich fehlen, und das ist eine Eigenkritik, vor allem die Punkte, die da vorkommen. Und was bedeutet das? Ich glaube, dass wir eine Rollenumkehr brauchen. Das ist jetzt so der Teil, wo wahrscheinlich die meisten Fragen kommen. ich möchte einen Staat, und ich glaube, dass die Arbeit, die wir bis heute gemacht haben, sehr stark damit zu tun hat, dass wir versucht haben, als digitale Zivilgesellschaft dem Staat Folgendes beizubringen. Lieber Bund, die Grundrechte, sie müssen in jedem Projekt vorhanden sein, die Verhältnismäßigkeit, dass deine Prozesse transparent sind, dass wir mitmachen können, wenn es darum geht, das elektronische Gesundheitsdossier oder die EID zu erarbeiten, dass du Technologiekompetenz mitbringst und dass wir nicht immer auf jedes Gesetzesprojekt detailliert schauen müssen, dass das vom Staat selbst kommt und nicht nur von uns oder von natürlich auch von der Forschungswelt etc. Das ist eine sehr aufreibende Arbeit, die sehr viele Ressourcen braucht. Und der Staat muss das natürlich integrieren, weil wir staatstragend werden müssen. Wir haben ja gesehen, diese beiden Slides, wir haben vor 5 Jahren noch über Pandemie-Management geredet und das war schon, natürlich hat uns sehr viele Ressourcen gebunden. Und jetzt reden wir über die Möglichkeit von einem Krieg in Europa, wir reden über einen ideologischen Krieg etc. Und da braucht es uns als Zivilgesellschaft, weil bis heute, ihr habt ja das im Bereich kollektive Sicherheit, wir reden über Verteidigung, aber wir reden natürlich über alle Institutionen, die für den Zusammenhalt der Schweiz geschaffen wurden. In diesem Bereich fehlt die Zivilgesellschaft und da müssen wir rein und wir müssen die Verantwortung übernehmen. Weil ich glaube, wir haben immer noch ein bisschen diesen Reflex zu sagen, wir können sehr viel verlangen, wir können sehr weit gehen und das ist auch gut. Aber weil wir immer noch denken, okay, irgendwann werden wir schon zurückgepfiffen werden. Ich glaube, das wird eben nicht mehr passieren. Wir sind die Erwachsenen jetzt im Raum. Und das kann ich auch sagen, weil ich weiß, wie viel wir in den letzten 10 oder in 5 Jahren oder auch 15 Jahren an Maturität als Zivilgesellschaft, als Akteur, als Menschen auch gewonnen haben. Wir können das jetzt. Und wir können das manchmal besser als der Staat. Das heißt, bedeutet auch, dass wir Herausforderungen als Ganzes angehen. Dass wenn ich über das elektronische Gesundheitsdossier rede, dass ich es mir nicht mehr leisten kann, nur über Daten und Datenschutz und die technischen Aspekte zu reden, sondern es geht auch ums Ganze. Das heißt, ich muss auch sagen, Daten retten Leben. Das elektronische Gesundheitsdossier, natürlich muss man das aushandeln, aber dass es auch darum geht, gesellschaftliche Ziele damit zu erreichen. Und dass wir keine Angst haben vor Polarisierung, Ideologie und Inkohärenz. Warum sage ich das? Alles, was man heute über zum Beispiel Tech-Faschismus zu lesen bekommt, das, was mich am meisten immer mitnimmt in diesen Büchern oder in diesen Artikeln, ist, wie gut Tech-Faschisten sich darin verstehen, eben Ideologie und Inkohärenz und auch Polarisierung für sich zu nutzen und damit natürlich Mehrheiten zu konstruieren. Ich bin in einer sehr institutionellen Welt, in einer linken Partei mehr oder weniger aufgewachsen. Da ging es immer darum, kohärent zu sein. Dass das, was ich heute sage, in 5 Jahren genauso kohärent anhört wie in dem Moment. Und ich glaube, daran scheitern wir alle ein bisschen. Und natürlich die Spannungsfelder, mit denen wir heute politisch arbeiten und diese Reibungsfläche, dass wir sie nicht ausmerzen müssen, sondern dass sie die Voraussetzung sind für die Kreativität, um Lösungen zu entwickeln. Auch mit Akteuren, die man von Anfang an vielleicht nicht mitdenkt. Dass vielleicht auch der Verband Schweizer Medien, der natürlich vehement die Motion Gössi verteidigt hat, dass man auch mit ihnen etwas zusammen machen kann und zu einer Lösung kommen kann, die vielleicht eine politische Mehrheit im Parlament hat. Auch wenn es manchmal wehtut und auch wenn es für uns super kompliziert ist, über unsere eigenen ideologischen Vorurteile hinauszugehen und eben mit Akteuren zu arbeiten, die vielleicht nicht immer unsere Freunde sind. Aber noch ganz kurz zu CH++ und unserer Weiterentwicklung. Wir haben das angeschaut, das ist der heutige Stand der Analyse, nagelt mich nicht dran fest, wir sind noch in einem Prozess, wo wir versuchen, das umzudenken. Aber wir bewegen uns in Richtung von nicht mehr einer digitalpolitischen Organisation, nicht mehr einer Organisation, die für Wissenschaftlichkeit steht, sondern wir wollen diese Schnittstellenorganisation sein. Wir wollen zusammen natürlich mit allen anderen Akteuren der Zivilgesellschaft wirklich schauen, wo sind die Schnittpunkte, wo sind die Reibungsflächen, an denen wir produktiv arbeiten können und das auch in diesen Bereich der kollektiven Sicherheit bringen. Weil ob wir das wollen oder nicht, ob uns das passt oder nicht, die nächsten Jahre werden leider sehr stark vom Sicherheitsdiskurs beherrscht sein. Und so gehen wir Richtung einer sicherheits- und staatspolitischen Schnittstellenorganisation, die Brücken baut und vor allem Brücken baut natürlich zwischen den unterschiedlichen Machtbereichen. Das Ziel, Sicherheit und Freiheit, trotz des Versus, trotz des Dilemmas, aber dann doch gemeinsam gestalten und gemeinsam denken. Vielen Dank und ich freue mich auf eure Fragen und Kommentare.
Vielen Dank, Olga. für diese Gedankenanstöße. Ich kann, glaube ich, zu jeder Diskussion, zu jeder Folie zig Fragen stellen. Ich könnte mir vorstellen, das geht dem einen oder der anderen hier auch so. Wir haben hier ein Mikrofon, das ist ein bisschen schwer zu erreichen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Hand heben und dann dieses Mikrofon haben. Wer wagt die erste Frage?
Ja, vielen Dank. Ist das angeschaltet? Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich habe das irgendwie gern gehört, dass wir die Verantwortung selbst übernehmen. Dass wir das aber tun müssen, hängt für mich schon daran, dass wir eben den Machtfaktor zum Beispiel der Tech-Firmen, also Microsoft etc. und wer da abschalten kann, wenn er eben will, dass wir das erst jetzt in dieser Dimension überhaupt wahrnehmen und das früher irgendwie ein Teil und man wusste es im Hintergrund, aber dass das so total sein kann, das ist neu.
Und siehst das ist ein sehr großes Geschenk an uns, dass das jetzt so angekommen ist, weil sehr lange Zeit, ich weiß, viele von euch sagen schon wahrscheinlich seit 20 Jahren, Meta und Alphabet etc., das sind nicht unsere Freunde, das sind Feinde, aber für die große Mehrheit war dieses Wissen nicht klar. Wir haben lange Zeit auch uns gedacht, hey Google, dass die sind nicht so schlimm wie die anderen etc. Und jetzt sehen wir natürlich die Recherchen von der Republik, vom WAF zum Thema Palantir. Und die Tatsache, dass jetzt in der Mehrheitsgesellschaft auch angekommen ist, ist eben diese unglaubliche Chance. Weil jetzt können wir sagen, jetzt wollen wir Maßnahmen und jetzt wollen wir auch Geld für diese Maßnahmen. Ich sage nicht, dass wir das schaffen, aber es ist ein Versprechen.
Danke, war wirklich auch sehr interessant. Ich wollte zum ersten Beispiel aus dem Gesundheitswesen noch einen Input dazugeben, der mir irgendwie gefehlt hat. Nämlich für mich ist es nicht nur die Diskussion zwischen wollen wir überhaupt ein elektronisches Gesundheitsdossier, das unsere Daten oder alle unsere Gesundheitsdaten beinhaltet, sondern auch wollen wir digital unabhängig bleiben, weil vielleicht noch nicht allen bekannt, der große Player im Gesundheitswesen ist Epic, was in anderen Bereichen Microsoft ist. Und ich finde es immer sehr schade, wenn wir über elektronisches Patientendossier oder Gesundheitsdossier reden oder eben das nicht nutzen, sondern und dann das komplett vergessen, dass eigentlich es uns eh schon aufgedrängt wird durch so einen Player, der in den Markt tritt.
Dazu, oder?
Nein, ich löse die Fälle ja nicht auf. Sie stehen im Raum.
Sonst hätte ich noch eine. Wenn ich das ein bisschen zusammenfasse, plädierst du ja ein Stückchen weit für einen streithaften Konsenssuche in einem gewissen Sinn.
Jetzt für Polarisierung, ja.
Ja, jetzt Politik funktioniert ja oft mit Macht. Also wenn man nach Bern schaut, dann ist es eher so, auch zwischen Parteien ein bisschen Machtpolitik. Mhm. Wie soll das zusammenpassen?
Ich glaube, es passt extrem gut zusammen, weil, was ich nicht erwähnt habe, und ich hätte es eigentlich von Anfang an sagen sollen, in den letzten 5 Jahren, sorry, also bei der DGGS müsste ich von den letzten 15 Jahren reden, einfach ich bin erst seit 5 Jahren dabei, haben wir extrem unsere Machtposition ausgebaut. Keine einzige digitalpolitische Organisation der Schweiz ist alleine heute referendumsfähig. Wenn wir zusammentun, und das haben wir bei der EID gezeigt, sind wir referendumsfähig und wir sind kampagnenfähig. Und diese Macht hat es vor 10 Jahren in der digitalen Zivilgesellschaft noch nicht gegeben. Referendumsfähigkeit ist jetzt auch nicht die einzige Art und Weise, wie man Macht aufbaut, weil man braucht natürlich, man braucht die Menschen, man braucht das Geld. Das Geld fehlt noch. Und das fehlt auch beim Bund. Und wir sehen eben von den Geschichten, die wir zum Beispiel bei CR++ versucht haben und nicht geschafft haben, man kommt dann nicht rein, ist die ganze Budgetdebatte, wenn die Schweiz weiterhin so extrem spart, bleiben auch die besten Gesetze, die wir aushandeln, am Ende einfach nur Wörter auf Papier, weil ohne Geld passiert einfach nichts, weder bei uns noch beim Bund. Das heißt, hier ist noch eine riesige Herausforderung und ich weiß auch nicht, wie wir das am Ende meistern werden, aber die Tatsache, dass heute über Digitalpolitik nicht mehr gesprochen wird im Sinne von, hey, das sind alles Geschichten, die ein paar Nerds am Winterkongress besprechen, sondern dass es staatspolitische Themen geworden sind. Das ist die größte Herausforderung, da jetzt reinzukommen und da jetzt mitzuwirken auf dieser kollektiven Ebene. Ob wir es schaffen. Aber ich glaube an uns.
Gut. Nochmal ein Aufruf. Oder ist der Hunger schon so groß, dass alle jetzt nochmal essen gehen wollen? Okay, dann nochmal herzlichen Dank für den Beitrag.